SRF 2 Kultur. Vom göttlichen Dionysos über Nietzsche bis Walter Benjamin und Ernst Bloch, von Immanuel Kant über Hegel bis Sigmund Freud oder Ernst Jünger. Sie alle hatten Umgang mit den verschiedensten Drogen, mit ganz unterschiedlichen Folgen. Der Rausch der Philosophen. Sie hören Reflexe. Mein Name ist Detlef Behrensen.
Scheinbar ist es so, dass Menschen das brauchen, dass sie den normalen Gang des stetigen Bewusstseins und der Erfahrung manchmal drastisch verändern. Und da kann man Wein zu einsetzen, da kann man natürlich auch andere Drogen zu einsetzen.
Walter Benjamin, Marseille, 29. September 1928. Einen letzten Anstoß Haschisch zu nehmen, gaben mir gewisse Seiten im Steppenwolf, die ich heute früh gelesen hatte. Ich verließ endlich das Hotel. Das Gefühl der Einsamkeit verliert sich recht rasch. Man wird so zart, fürchtet, ein Schatten, der aufs Papier fällt, könnte ihm schaden.
Jeder Rausch muss vorbereitet sein. Man zieht ja auch keine Hackenschuhe an, um aufs Matterhorn zu steigen.
Drogen sind im Alltag überall präsent. Mother's Little Helper als Aufheller gegen das tägliche Grau, der mehr oder weniger hochprozentige Alkohol zur Entspannung nach Feierabend, das Cocaine des Eric Clapton für den überforderten Banker oder das Ritalin für die genervten Schulkinder. Nicht zu vergessen jenen viel zitierten Joint, der den Tag, so zu hören von Jack Nicholson im Kultfilm Easy Rider, der den Tag schon am Morgen zum Freund macht. Wie auch immer, es geht nicht ohne. Nicht ohne Drogen. Lange schon. Das Bedürfnis nach Rausch und Drogen hat eine lange Geschichte, eine ganz eigene, die auch und gerade unsere berühmten Vor- und Nachdenker meint. Von der Antike Griechenlands bis in die Postmoderne spannt sich eine Kultur des Denkens, die Rausch und Drogen immer wieder einbezieht, sie mitunter sogar nötig hat. Wie sonst könnte noch heute ein renommierter britischer Philosoph wie Roger Scruton mit einem seiner letzten Buchtitel behaupten, ich trinke, also bin ich.
In diesem Buch werde ich den Wein als Begleiter der Philosophie erörtern. Und die Philosophie als ein Nebenprodukt des Weins. Wer Wein beim Denken genießt, lernt nicht nur das gefasste Denken, sondern auch das Denken in Fässern.
Wir verkosten heute Abend 3 Weißweine und 9 Rotweine. Sie kommen alle aus dem Corbière, dem Minervois und dem Roussillon. Diese 3 Departements gehören zu jedem Teil Frankreichs, den man auch Languedoc-Roussillon nennt.
Der deutsche Philosophieprofessor Helmut Pape kredenzt spezielle Weine. Weine, deren ungewöhnliche Namen sein Anliegen auf den etikettierten Begriff bringen. Die Tiefe der Kontinuität. Der Wein der Pragmatisten. Daneben ein Kantwein, aber auch einer mit dem Namen Schopenhauer. Jede Cuvée repräsentiert Papes eigene philosophische Wahrheit, ist eine exklusive Komposition des Professors, der neben seinen Philosophievorlesungen an der Bamberger Universität auch außeruniversitäre Exkursionen in sein Weinlager mit Namen Vinosophia, also Ausflüge in die Weisheit des Weins, anbietet. Papes Grundsatz: Der gemeine Philosoph hat für das Denken nicht nur den Kopf nötig, sondern auch den Leib. Ein von Professor Pape für derlei Lehrsätze gern zitierter Zeuge ist ein großer Universalgelehrter des ausgehenden 18. Jahrhunderts, Georg Christoph Lichtenberg.
Ich zitiere aus seinen Sudelbüchern: Es schadet bei manchen Untersuchungen nicht, sie erst bei einem Räuschchen durchzudenken und dabei aufzuschreiben. Hernach aber alles bei kaltem Blute und ruhiger Überlegung zu vollenden. Eine kleine Erhebung durch Wein ist den Sprüngen der Erfindung und dem Ausdruck günstig.
Ein Räuschchen? Warum nicht? Denn setzt so ein kleiner Rausch nicht mitunter tatsächlich Blockaden frei? Eröffnet neue Wege des Denkens, der Wahrnehmung, die im nüchternen Alltag selten genug aufscheinen? Immerhin haben sich viele große Denker der letzten Jahrhunderte gerade nicht an die lustfeindlichen Vorgaben des alten Griechen Plato gehalten, der nach der Exekution des Sokrates vehement auf die negativen Seiten des Rausches verwies und jedwede Ekstase zu verhindern suchte.
Der platonische Aufstieg in den Himmel der reinen Ideen ist ein durch und durch nüchternes, antikörperliches und antisinnliches Unternehmen. Der Aristokrat Plato war von den dionysischen Orgien und Rasereien zutiefst angewidert. Die fanden nämlich unter dem Einfluss von viel, oder man kann auch getrost sagen, zu viel Wein statt.
Und dieser Wein der alten Griechen war sehr speziell, behauptet der US-Gelehrte Michael Rinella.
Antiker Wein war häufig mit anderen Substanzen versetzt, eingeschlossen dem, was wir heute Freizeit- bzw. Partydrogen nennen würden. Mit den neuesten archäologischen Analysetechniken konnte mittlerweile die Existenz von anderen psychoaktiven Substanzen im griechischen Wein nachgewiesen werden, sodass dies heute unbestreitbar ist. Ich denke da speziell an die Werke des Anthropologen Patrick E. McGovern, wie beispielsweise Ancient Wine.
Michael Rinella in seiner Studie zur Drogenkultur im alten Athen, die nicht zuletzt über den Wein der Antike aufklärt, den es seinerzeit in Athen gebührend und weise zu trinken galt. Rinella bezieht sich in seiner Studie unter anderem auf die akribischen Forschungen seines Bostoner Kollegen Karl Ruck, auf Forschungen, die belegen, dass dem gegorenen Saft der Weintrauben auch Extrakte aus Bilsenkraut, Stechapfel, Alraunen oder Opium beigemischt wurden. Alles psychoaktive Substanzen mit berauschender Wirkung, die noch Jahrhunderte später ganz selbstverständlich konsumiert wurden, auch in der Alpenregion. Neben all den berauschenden Produkten der jahrtausendealten Weinkultur der Schweiz, die noch heute zum Beispiel im Waadtländer Weinmuseum präsentiert wird. Wahrscheinlich sehr zum Ärger des alten Plato, den Philosophieprofessor Helmut Pape einmal mehr als Gegner des Rausches beschreibt.
Der Wein, so Plato, behindert das Erkennen der Wahrheit, denn er leistet ja Selbsttäuschung Vorschub. Kurzum, wer trinkt, wer säuft, glaubt nur zu verstehen, aber in Wirklichkeit täuscht er nämlich sich selbst.
In der Zeit vor den wütenden Interventionen Platos konnten sich die Privilegierten der Antike noch ideologisch einwandfrei einen Rausch antrinken und galten gerade deshalb, solange sie nicht komplett aus der Rolle fielen, galten gerade deshalb als aristokratische und menschliche Wesen. Es galt eben immer noch, Räume außerhalb der Vernunft zu betreten. Ein Bedürfnis, das im Grunde heute noch Geltung hat, folgt man der Berner Philosophin Anja Leser, Chefin der Online-Plattform Philosophie.ch. Die junge Frau hat bereits oft genug Quergedachtes zum Thema Drogen und Rausch publiziert und auch im Berner Café Kairo diskutiert.
Wir sind in einer Leistungsgesellschaft, die von Rationalität dominiert ist. Und unsere emotionale Seite oder halt auch unsere körperliche Seite bleibt da auf eine Art liegen. Durch Rauschzustände kommen wir da nochmal ganz anders damit in Kontakt. Da sind wir dann auf uns zurückgeworfen als emotionale und leibliche Menschen. Und offensichtlich, und das lässt sich kaum leugnen, ist das etwas, was eigentlich alle Menschen suchen und wollen.
Dass Hegels Weinrechnungen bei der Firma Gebrüder Rahmann in Erfurt, die auch Goethe belieferte, höher waren als seine Bücherrechnungen bei der Nikolaischen Buchhandlung zu Berlin, ist bekannt. Weniger bekannt hingegen ist, dass zu jener Zeit der Schnupftabak, dem Hegel kräftig zusprach, mit Cannabis versetzt war und damit eine rauschhafte Wirkung hatte.
Was der Philosoph Heiner Höfener bereits 1977 en passant in seinem Buch Hegelspiele in puncto Denker und Drogen notierte, scheint ungewöhnlich und provozierend. Doch gemach, es scheint nur so. Der aus Schwaben gebürtige Welt- und Weingeist Georg Wilhelm Friedrich Hegel ist ohnehin schon lang als Drei-Liter-Philosoph bekannt, was zuletzt sein Kollege Otto A. Böhmer in seinem Buch Hegel und Hegel mit Zitaten von Zeitgenossen belegte.
Hegel konnte fürchterlich viel trinken. Und man machte ihm zu Gelegenheiten eine große Freude mit dem Geschenk eines Fässchen Weins. Der Alte sprach viel und trank nicht wenig. Manchmal sprach er auch nicht wenig und trank viel.
In der alltäglichen Arbeit, nein. Nein, weil es ist eine sehr anstrengende Arbeit, das Philosophieren. Und das mischt sich schlecht mit einem zerstreuenden Zustand, wie eben unter Alkohol zu stehen. Für mich persönlich geht das nicht.
Die Berner Philosophin Anja Leser hat nichts im Sinn mit einem Aufstieg zur 3-Liter-Philosophin. Auch Schnupftabacken tut sie nicht. Andere Denker der Geschichte haben hingegen immer wieder ihren eigenen, auch produktiven Umgang mit Drogen gefunden. Egal, ob es sich dabei um Wein, Haschisch oder andere Substanzen handelte. Wobei heutzutage nicht wenige nonchalant behaupten, Wein, ein Fondant also oder ein Pinot Noir, überhaupt Alkohol, sei keine Droge. Was Professorin Gundula Barsch, deutsche Drogen- und Suchtexpertin an der Hochschule Merseburg, nicht bestätigen kann.
Also ich mache diesen Unterschied nicht. Für mich sind das psychoaktive Substanzen. Das heißt, sie wirken aktivierend für bestimmte Bereiche der Psyche. Ich finde diese Zusammenschau eigentlich ganz nützlich, weil sie auch denjenigen, die zunächst verfangen sind in sehr kleinteiligen Denkmustern, die Chance bietet, weiter zu gucken, Ähnlichkeiten zu erkennen zwischen zum Beispiel einem Weintrinker und einem Haschischraucher.
Anders und etwas theoretischer formuliert, es geht darum, dass Vernunft und Fantasie ebenso wie Wahrnehmung und Denken einander ergänzen und nicht voneinander abtrennbar sind und erst in dem Hinausgehen der durch Wein beschwingten Fantasie erschließen sich gewisse Möglichkeiten des Denkens zuallererst.
Immer wieder waren da Geistesgrößen, die experimentell Grenzen überschritten, sich von extremer Neugier treiben ließen oder den Rausch gar zur Voraussetzung ihrer Philosophie machten. Denken Sie an die Inschrift des Zarathustra-Steins am Silser See. Denn alle Lust will Ewigkeit. Nehmen wir also diesen wilden Denker, Friedrich Nietzsche, den einzigen Professor für Philologie an der Universität Basel, der angesichts der Götzendämmerung schreibt,
damit es Kunst gibt, damit es irgendein ästhetisches Tun und Schauern gibt, dazu ist eine physiologische Vorbedingung unumgänglich. Der Rausch. Der Rausch muss erst die Erregbarkeit der ganzen Maschine gesteigert haben. Eher kommt es zu keiner Kunst.
Ob nun ein Farben- oder Schaffensrausch, ob ein Glücksrausch durch körpereigene Opiate oder ein Drogenrausch durch psychoaktive Substanzen. Das berauschte Denken erreicht mitunter neue Horizonte, flieht aus der Enge des Alltäglichen, überschreitet Grenzen.
Es gibt Menschen, die darunter leiden, unter ihrer Intellektualität leiden und sich befreien von dieser Intellektualität, indem sie tatsächlich in den regressiven Rausch gehen ab und an. Weil ja immer die Frage ist, wenn man sich dann wie ein kleines Kind benimmt, weil man nur noch lallt, weil man nicht mehr sprechen kann, weil man seine Körperfunktionen gar nicht mehr kontrollieren kann und so, was soll der Sinn sein? Und dann denke ich mal, ja, der Sinn ist, man will sich um Sinn und Verstand bringen.
Nichts wie raus aus der kaputten Realität. Der Literat Charles Baudelaire hatte lange Zeit kein anderes Ziel, bis er begann, seinen Prosaband Le Paradis artificiel zu schreiben.
Unter den Drogen, die am geeignetsten erscheinen, das zu verschaffen, was ich das künstliche Ideal nenne, sind Haschisch und Opium die beiden kräftigsten Substanzen, deren Gebrauch am bequemsten und übersichtlichsten ist.
Als Charles Baudelaire im 19. Jahrhundert über die künstlichen Paradiese der Drogen schreibt, hat der zu Depressionen neigende Denker schon längst jede Menge Exzesse mit Alkohol, Opium und Haschisch hinter sich. Viele der heute verbotenen Pflanzen wie Hanf und Mohn dienten seinerzeit zuvorderst der Herstellung von Heil- und Schmerzmitteln. Was zum Beispiel der in der Nähe von Einsiedeln geborene Paracelsus im 16. Jahrhundert an Geheimmitteln entwickelte, ist Legende. Darunter das auf Opiumbasis hergestellte Laudanum, mit dem er einerseits Gichtkranke heilen konnte, das andererseits aber auch Halluzinationen und Visionen verursachte. Und tatsächlich, erst durch ihre Nebenwirkungen konnten hilfreiche Medikamente zu Rauschmitteln avancieren. Gundula Barsch.
wenn man historisch guckt, muss man mal sagen, was genau, was für eine Substanz wurde denn wie konsumiert? Und dann wird man Erstaunliches feststellen, dass viele Substanzen zunächst wirklich als harmlose Medikamente gestartet sind, lange Zeit als wirklich Helfer der Menschheit gesehen wurden und auch so genutzt wurden. Und dann es irgendwann so einen Kick gab und dann diese Substanz plötzlich sehr in Verruf geraten ist.
Anzeige in den Basler Nachrichten, Mai 1883. Apotheker Altners Hühneraugentinktur mit indischem Hanfextrakt, Haschisch. Während mehreren Tagen morgens und abends aufpinseln, bis sich die verdickte Hornhaut schmerzlos abheben lässt. Auch gegen Warzen zu gebrauchen. Sternapotheke St. Gallen. Wehe, Prinzesschen, wenn ich komme. Ich küsse dich ganz rot und füttere dich ganz dick. Und wenn du unartig bist, wirst du sehen, wer stärker ist. Ein kleines, sanftes Mädchen, das nicht isst? Oder ein großer, wilder Mann, der Kokain im Leib hat? In meiner letzten schweren Verstimmung habe ich wieder Koka genommen und mich mit einer Kleinigkeit wunderbar auf die Höhe gehoben. Ich bin eben beschäftigt, für das Loblied auf dieses Zaubermittel Literatur zu sammeln.
Aus einem Brief Sigmund Freuds an seine geliebte Marthe. Vom Juni 1884. Der Umgang mit Kokain war in der letzten Hälfte des 19. Jahrhunderts durchaus problemlos. Und als junger Denker experimentierte der spätere Psychoanalytiker Sigmund Freud ohne Probleme damit. Nicht nur wegen einer möglichen Verwendung des Kokains als Lokalanästhetikum, sondern auch ob der eigenen Bedürfnisse.
Man fühlt eine Zunahme der Selbstbeherrschung, fühlt sich lebenskräftiger und arbeitsfähiger. Aber wenn man arbeitet, vermisst man auch die durch Alkohol, Tee oder Kaffee hervorgerufene edle Exzitation und Steigerung der geistigen Kräfte. Man ist eben einfach normal und hat bald Mühe, sich zu glauben, dass man unter irgendwelcher Einwirkung steht.
Selbst im Erfrischungsgetränk Coca-Cola wurde angeblich noch bis zum Jahre 1903 Kokain beigefügt. Da existierte noch kein Gesetz, das den Konsum von Kokain, Opium oder Cannabis verbieten würde. Von den desaströsen, auch tödlichen Folgen länger andauernden Drogenkonsums war noch keine öffentliche Rede. Im Gegenteil, in der Schweiz, so Philosophin Anja Leser, regte man sich derzeit lieber über das Wachstum der billigen Kartoffelschnapsdestillen und die deswegen zunehmende Gelage des einfachen Volkes auf.
Da war die Branntweinseuche, die da bekämpft wurde, weil das niedere Volk sich also mit den Schnäpsen vergnügte und die Apotheker- und Ärzteschicht aber in doch relativ auch großen Mengen sich mit Opium betäubt haben. Heroinkonsum ist heutzutage derart stark stigmatisiert, dass kein Arzt Ihnen sagen würde, ja, ich habe gestern halt noch ein bisschen Opium geraucht, deswegen bin ich heute nicht mehr so, bin ich heute nicht so fit. Das war vor 100 Jahren aber ganz anders.
Damals hatten auch experimentelle Projekte wie die Künstlerkolonie auf dem Monte Verita bei Ascona noch einen ganz anderen Stellenwert. Im Tessin konnte man umfassende Freiheit atmen. Deswegen kamen sie alle dorthin, ob nun Erich Mühsam, Hermann Hesse oder der österreichische Psychiater Otto Gross, dessen Aufenthalt in dem Standardwerk des Nachtschattenverlags über die Geschichte der berauschten Schweiz, dessen Aufenthalt wie folgt skizziert wird.
Otto Gross legte die Lehren Sigmund Freuds auf seine Art aus und predigte totale Enthemmung, die in einem leeren Stall bei fröhlichen Kokain- und Sexorgien gefeiert wurde.
Also dann Prost erstmal. Die Stadt Hannover bestellt immer zu den Hannah-Arendt-Tagen bei mir einige Kisten vom Hannah-Arendt-Wein. Und so ist für dessen Absatz auch gesorgt. Sie können jetzt vielleicht mal ein bisschen Ihre Weingläser dann demnächst ausspülen und ausleeren und vielleicht noch ein bisschen Wasser und trinken. Und vielleicht nicht so sehr so scharfen Käse, also es sollte eher milder Käse sein.
Philosophieprofessor Helmut Pape. Die Stimmung während seines vinosophischen Seminars für eine Forschergruppe der Berliner Humboldt-Universität wird zunehmend entspannter. Der Konsum der Philosophenweine animiert, ob sie nun den Namen von Leibniz oder Wittgenstein tragen. Sie berauschen die studentischen Vinosophen
Geschichten verlebendigen die Perspektive exaltierter Denker. Auch die des renommierten Sprachphilosophen Jürgen Trabant. Er schaut auf Nachfrage bedeutungsvoll in sein frisch gefülltes Glas.
Dieser Wechsel zwischen Klarheit und Rausch ist schon einigermaßen bekömmlich und einfach für das gute Leben nötig und auch für das gute Denken. Also ohne diese Doppelbewegung zwischen Entspannung und Spannung und so funktioniert das Leben nicht.
Man fühlt im Lächeln sich kleine Flügel wachsen. Lächeln und Flattern sind verwandt.
Wir schreiben das Jahr 1927. Der Philosoph Walter Benjamin protokolliert seine Haschisch-Experimente. Experimente, die eine penible Ordnung hatten, oft genug mit ärztlicher Begleitung stattfanden und während denen Haschischesser Benjamin exakt aufschrieb, was er dachte und empfand. Der Philosoph wollte der Welt nicht entfliehen. Im Gegenteil, er wollte sie aufschließen, neue Räume finden, hinter den alten, einen Schritt weitergehen.
Gefühl, Poe jetzt besser zu verstehen. Die Eingangstore zu einer Welt des Grotesken scheinen aufzugehen. Ich wollte nur nicht hereintreten. Man ist auf die intellektuelle Sphäre gebannt, wie manchmal Besessene auf die sexuelle. Ist von ihr angesaugt.
Wenige Monate später wohnt auch der befreundete Philosoph Ernst Bloch Benjamins Experimenten bei, ebenfalls unter ärztlicher Kontrolle und neugierig genug. Bloch schreibt:
Es ist jetzt, als ob mich etwas an der Hand nähme, zu dem gesuchten Spalt im Fels. Aber das wird doch nur ein verregnetes Rendezvous mit den Geistern, ein verregnetes Venedig, ähnlich wie die Kurfürstenstraße. Habe dabei aber auch den Genuss der regenschweren Stimmung, sehe vom Fenster mit der Pfeife herab. Ich rede mit Absicht etwas blumig. Sie müssen misstrauisch sein.
Jetzt kommt der E.T. Hoffmann-Wein. Ein Wein mit drei unterschiedlichen Rebsorten. Und zwar sehr viel Carignan, dann etwas Syrah und ein bisschen Merlot. E.T. Hoffmann hat sehr schöne Sachen über Wein gesagt. Ich lese Ihnen nur kurz den Einspruch vor, den ich hier drauf geschrieben habe auf das Etikett. Es ist wohl herrlich, dass eine edle Frucht das Geheimnis in sich trägt, den menschlichen Geist in seinen eigensten Anklängen auf eine wunderbare Weise zu beherrschen.
Im Rausch, gleich viel, ob er betäubend oder erregend wirkt, wird Zeit vorweggenommen, anders verwaltet, ausgeliehen. Sie wird zurückgefordert. Der Flut folgt Ebbe.
Noch ein Connoisseur, wieder ein Rauschexperte. Der Schriftsteller und Philosoph Ernst Jünger. Ein umstrittener und doch selbst von Politikern vielbesuchter Denker, der Genuss und Geist zeitlebens immer wieder mit den unterschiedlichsten Substanzen zu beleben suchte. Im Jahre 1970 veröffentlichte er gar unter dem Titel Annäherung ein Buch über seine Drogenerfahrungen, die auch das Halluzinogen LSD einbezogen. Dessen Wirkung der in Basel bei Sandow wirkende Aargauer Chemiker Albert Hofmann in den 1940er Jahren entdeckt hatte. Ein psychedelisches Acid, das der ziemlich verrückte Psychologe Timothy Leary, der sich auf der Flucht vor den US-Behörden auch gern mal in der Schweiz aufhielt, als Mittel zur revolutionären Neuprogrammierung des menschlichen Hirns deklarierte. Allerdings nur für die Eliten. Der Rest der Welt sollte einen Joint rauchen, Bier oder Wein trinken und die Klappe halten.
LSD ist nicht für jedes Gehirn etwas. Nur die gesunden, glücklichen, schönen, hoffnungsvollen, humorvollen und agilen sollten nach einer solchen Erfahrung suchen. Dieser Elitismus ist gänzlich selbstbestimmt. Wenn du nicht selbstbewusst, selbstgesteuert, selbstbestimmt bist, lass es bitte.
Fast alle Drogen sind immer in den privilegierteren sozialen Schichten eingestiegen in einer Gesellschaft, wenn sie unbekannt waren vorher. Und immer dann, wenn sie runtergesackt sind in andere, weniger privilegierte soziale Gruppen, entstanden auch viel mehr große Drogenprobleme.
Eines der wichtigen, auch intellektuellen Schlagworte der rebellischen 60er Jahre war Bewusstseinsveränderung. Damit war nicht unbedingt ein langwieriger Prozess der Aufklärung gemeint. kein ewiger Marsch durch die Institutionen, sondern ein Hier und Jetzt der Weltveränderung, auch der Innenweltveränderung. Niemand wollte auf das Erreichen ferner Paradiese warten. Rockphilosoph Jim Morrison von den Doors intonierte diese Ungeduld sehr genau.
We want the world and we want it.
Drogen wie Hegels Cannabis sind seit Beginn des 20. Jahrhunderts, nicht zuletzt auf Initiative der Genfer Opiumkonferenzen, mehr oder weniger verboten. Auch Experimente wie die von Walter Benjamin und Ernst Bloch finden nicht mehr statt, jedenfalls nicht öffentlich und lesbar. Und auf dem Monte Verita wird der einst wilde Aufbruch kulturell strukturiert und organisiert. Trotzdem wird weiterhin gekifft, geschluckt, gesnieft, gespritzt und geduckt. Immer noch sind da Suche und Sucht, auch in der Postmoderne. Was würden Philosophen wie Benjamin und Bloch zum Vorwurf der Frivolität des Ausprobierens sagen, den ihr Kollege Sloterdijk erhebt? Und wie würde der LSD-Koster Ernst Jünger die Tatsache kommentieren, dass aktuelle Neurobiologen unter dem Titel Brain oder Cognitive Enhancement hochwirksame psychoaktive Instrumente entwickeln? Eine neue Generation chemischer Lifestyle-Drogen zur Leistungssteigerung. Excusez, aber die Position Ernst Jüngers in Bezug auf eine durchformatierte Gesellschaft und ihre staatstragenden Drogen ist in seinen Schriften, wie man im Folgenden hören wird, eindeutig.
Die Droge wird zum Treibstoff degradiert. Dazwischen Öl für das ausgeleierte Getriebe, die ebenso farblosen Beruhigungs- und Schlafmittel. Von der Festseite des Rauschs, der Annäherung an neue Welten und dem damit verknüpften Wagnis ist keine Rede mehr.
Dieses Brain Enhancement, das ist ganz Neues, sondern das ist eigentlich schon Jahrhunderte alt. Sie legen ja Stück für Stück immer wieder Medikamente vor. Und wenn wir uns erinnern, alle Drogen sind mal als Medikamente gestartet, dann gibt es irgendwie einfach nur Circle of Life.
Der Kreis des Lebens, das immer Gleiche. Seit Jahrtausenden werden neue Drogen entdeckt und entwickelt. Drogen als Treibstoff, als Rauschmittel, als Möglichkeit, um high zu werden. Und jeder Drogenkonsument, auch der Kreative, auch der Philosoph, der beim Kantwein kleine Fluchten oder weite Horizonte sucht, sie alle tun seit jeher gut daran, wegen Risiken und Nebenwirkungen ihren Priester, ihren Drogenberater, den Arzt oder Apotheker zu befragen. Und nicht nur das. Es braucht den folgenreichen öffentlichen Diskurs über den Rausch auch weiterhin. Im Grunde eine Angelegenheit für die junge Schweiz. Für Philosophinnen wie Anja Leser.
An dem Abend, den wir hier im Café Kairo veranstaltet haben, ging das ja nicht darum, Leute jetzt zu motivieren. So, jetzt hier nimmt man noch ein bisschen Koks und dieses und jenes.
Ach nee?
Nein. Sondern das ging ja darum, in dem Sinne als Ansprechpartner da zu sein, dass die Philosophie den Platz in der Gesellschaft auch zurückgewinnt und zu sagen, ja, okay, also Rausch ist für euch ein Thema, also ist es für uns an der Zeit, dass wir uns damit befassen.
Der Rausch der Philosophen. Sie hörten Reflexe von Detlef Behrensen.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.